wenn der IQ durch die Decke geht? Ist Hochbegabung Fluch oder Segen?
HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Ja, das kann ich ja gleich meine Gäste fragen, mit denen wir heute die erste Stunde beginnen. Ich freue mich, dass Sie live im Studio sind. Nico Wolf, du bist da mit deiner Mutter Ann Fiedler. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo. Hallo.
Und der Countdown läuft fürs Abitur bei dir, Nico. Wie viele Wochen noch?
Ja, also Schule habe ich jetzt noch 4 Wochen Unterricht und dann halt noch eine Woche frei, um richtig zu lernen. Und dann geht's Anfang Juni los.
Wie ist dein Nervositätspegel?
Also noch bin ich ganz entspannt. Wird sicherlich noch steigen in den nächsten Wochen, aber ich denke, wir werden gut vorbereitet. Wir machen jetzt schon viele Wiederholungen fürs Abitur.
Und das Thema in unserer ersten Stunde ist ja heute das Thema Hochbegabung, wenn der IQ durch die Decke geht. Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen. Die Redaktion hat sich gewünscht, dass du heute zu Gast in der Sendung bist, denn du hast einen IQ, der etwas höher ist als vielleicht bei anderen Schülern. Darf ich fragen, wie hoch?
Ja, 146.
Und wie hat man das denn bei dir festgestellt?
Also jetzt den IQ als Zahl direkt durch ein psychologisches Gutachten, das ich in der 4. Klasse habe machen lassen, um Privatunterricht in der Schule zu bekommen. Also es wurde so organisiert, dass ich dann einen Privatlehrer während einiger Mathestunden habe. Und um das zu ermöglichen, brauchte man ein psychologisches Gutachten, dass ich hochbegabt bin. Mhm. Ansonsten hat sich natürlich schon sehr viel früher gezeigt, dass ich etwas außerordentliche Fähigkeiten habe. Ich habe mir zum Beispiel mit 5 das Lesen selbst beigebracht, habe dann auch gleich mit meiner Oma zusammen immer Länder und Atlanten durchgelesen, sodass ich dann alle Hauptstädte und alle Länder der Welt auswendig konnte. Also es hat sich schon früher gezeigt, dass ich irgendwie ein bisschen anders bin.
Du kannst auf jeden Fall gut auswendig lernen. Stimmt die Geschichte, dass du mit 3 alle möglichen U-Bahn-Stationen, ihr habt lange auch im Ausland gelebt, konntest von Berlin, London, Hongkong?
Ja, das stimmt. Also gerade als ich kleiner war, hatte ich immer mal wieder so Phasen, wo ich mich für ein Thema ganz stark interessiert habe und dann so alles darüber wusste. Das fing an, ich glaube, mit den Autokennzeichen. Und dann ging das auch mal über die U-Bahn-Pläne, wo ich immer die U-Bahn-Pläne nachgemalt und nachgefahren habe in meinem Kopf, sodass ich mich dann auch ziemlich gut auskannte.
Aber jetzt ist mir aufgefallen, Nico, ich sag hochbegabt und du sagst außerordentliche Fähigkeiten. Definierst du das anders oder sagst du nicht so gerne hochbegabt, dass du hochbegabt bist?
Also ich habe auch kein Problem mit dem Begriff hochbegabt. Ich weiß es nicht, also das war jetzt einfach nur so gesagt.
Okay, gut. Jetzt hast du ja eine Klasse übersprungen. Ich glaube, es war die 7. Klasse.
Genau.
Und bist dann ja etwas jünger als die Mitschüler, mit denen du jetzt das Abitur machst. Hast du irgendwann mal festgestellt, dass das vom Alter her, vom sozialen Gefüge für dich schwieriger war?
Eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber es ist auch so, dass es ist jetzt kein riesiger Altersunterschied, weil ich bin eher spät eingeschult worden. Mhm. Also ich bin vom Dezember und bin deswegen ein Jahr später in die Schule gegangen. Und dadurch, dass ich eine Klasse übersprungen habe, war ich dann nur so ein paar Monate jünger als die anderen. Das war jetzt kein riesiger Altersunterschied. Und außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich dadurch, dass ich die Klasse gesprungen habe, mich emotional sehr weiterentwickelt habe. Und deswegen auch das Gefühl habe, dass ich mich jetzt so eher auf dem Niveau deren meiner Klassenstufe fühle, wie denen, die jetzt ein Jahr unter sind, aber vielleicht mein eigenes Alter haben.
Aber woran hast du denn gemerkt, dass es Zeit ist, jetzt muss ich vielleicht eine Klasse weitergehen?
Also ich, um ehrlich zu sein, ich selber habe das nicht gemerkt, weil ich mich in meiner alten Klasse immer sehr wohl gefühlt habe. Aber meine Lehrer haben halt gemerkt, dass ich mich langweile, weil ich häufig den Unterricht gestört habe. Zwar immer noch meine Leistung abgerufen habe, aber nicht mehr nur positiv zum Unterricht beigetragen haben und deswegen das vorgeschlagen haben. Und für mich war das anfangs sehr schwierig, weil ich mich, wie gesagt, in meiner Klasse sehr wohl gefühlt habe.
Aber du wolltest eigentlich gar nicht wechseln?
Nee, überhaupt nicht. Aber dann hat man mich dazu überredet, 6 Wochen Probezeit zu machen und ich wurde in meiner neuen Klasse mit offenen Armen empfangen und es war dann auch schon spannender für mich, weil dadurch, dass ich eine Klasse übersprungen habe, habe ich natürlich neuen Schulstoff kennengelernt, aber auch gleichzeitig ein ganz neues soziales Umfeld. Gerade in dem Alter macht es ja einen Unterschied, wenn man mit älteren Leuten zusammen sind, die machen dann schon ein bisschen andere Sachen. Das war dann eine ganz spannende Zeit, sodass ich mich letzten Endes dann dafür entschieden habe, in der Klasse zu bleiben, was auch die richtige Entscheidung war, selbst wenn es immer noch sehr schweren Herzens war.
Aber Freundschaften können dann ja auch am Nachmittag gepflegt werden und sind dann sicherlich auch noch Bestandteil so deines Alltags geblieben. Aber Ann Fiedler, Sie sind als Mutter natürlich auch jemand, der darauf achtet, dass es Ihrem Sohn gut geht. Hatten Sie das Gefühl, dass Ihr Sohn anders ist als andere Kinder?
Das ist immer eine sehr schwierige Frage, weil natürlich ist ja jedes Kind irgendwie bis zu einem gewissen Punkt anders, ja. Und man merkt vielleicht gar nicht so sehr die Andersartigkeit, weil gerade Nico ist unser erstes Kind, der war das erste Kind in der ganzen Familie. Irgendwann wundert man sich schon, wenn er mit zwei, also das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass irgendwas nicht stimmt, war mit zwei, da hat er plötzlich irgendwie gezählt und war bei 200 oder sowas. Und da habe ich gesagt, Nico, was ist das? Was machst du da? Der konnte eigentlich kaum sprechen sonst. Ja, der hat eigentlich eher spät sprechen gelernt. Und dann hat er mir geschafft, irgendwie so mit Zeichen zu erzählen, dass er mit der Oma Murmeln zählt.
Aha.
Und die zählt er wohl nicht nur einmal, sondern mehrmals, immer weiter. Und naja, das war dann halt genau, wie er eben gesagt hat. Das war die Obsession und dann hat er gezählt und gezählt und gezählt. Und mit zwei kann man ja auch noch endlos wiederholen, ja?
Ja, ja.
Und irgendwann kam dann diese Autokennzeichen und später die U-Bahn. Es gab immer irgendwelche besonderen Projekte. Es war aber nie so, dass es irgendwie schwierig war. Schwierig, ihn zu beaufsichtigen oder schwierig, Themen zu finden. Also das hat er selbst.
Aber man muss ihn natürlich füttern. Man muss natürlich auch Nahrung praktisch einem Kind geben, was sich das wünscht. Vielleicht mehr als bei anderen Kindern. Vielleicht machen wir da gleich weiter an Fiedler und sprechen genau darüber, wie Eltern dann damit umgehen mit so einer Situation, die vielleicht auch eine Herausforderung für die Familie sein kann. Bei mir zu Gast im Studio ist Nico aus Frankfurt, ein hochbegabter Schüler, der im Endspurt ist für die Abi-Phase, ist nicht alleine gekommen, hat seine Mutter mitgebracht. Ann Fiedler, Sie sind selber auch Lehrerin. Wie ist das denn, Sie haben es gerade ein bisschen beschrieben, als Mutter, wenn man merkt, dass das Kind plötzlich die Murmeln durchzählt bis 200, ist aber erst 2 Jahre alt, so war das bei Ihrem Sohn. Welche Erfahrungen machen Sie denn aus der Sicht der Lehrer, wenn solche Kinder in der Klasse sind? Wie gehen Lehrer damit um?
Ja, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, wie Lehrer damit umgehen. Nico zum Beispiel hat immer das Glück gehabt, dass seine Lehrer das als eine Gabe, als irgendwie was Positives gesehen haben. Die konnten immer sehr gut damit umgehen, die haben ihn integriert, die haben ihm die Möglichkeit gelassen, andere Erfahrungen zu machen, zusätzliche Sachen zu machen. Man sagt ganz ehrlich, die Grundschuljahre sind die schwierigsten Jahre. In Deutschland ist es ja schon noch so, ein hochbegabtes Kind, weil in Deutschland bei vielen Grundschullehrern immer noch vorherrscht, der beste Unterricht ist, wenn alle im Gleichschritt gleichzeitig in dieselbe Richtung gehen. Und das ist für Hochbegabte der Horror.
Da müssen Sie jetzt selber schon lachen, ne?
Ja, da muss ich selbst schon lachen, weil ich arbeite in der Integrationsklasse, in der EGU-Klasse, da ist das nicht möglich. Ich arbeite auch schon seit Jahren anders. Ich denke, es hat auch was damit zu tun, dass ich bei Nico erlebt habe, was das bedeuten kann für Kinder.
Aber ein hochbegabtes Kind ist ja auch eine Herausforderung für die Klassengemeinschaft und für die Lehrer, denn es braucht ja mehr und braucht ja extra Unterricht. Wie haben Sie denn das gemacht bei Ihrem Sohn? Denn ich kann mir vorstellen, Nico, du hast ja mehr Fragen vielleicht gestellt, du wolltest mehr wissen als andere Kinder.
Also wir haben nach der ersten Klasse beschlossen, dass das so auf keinen Fall weitergehen kann und Nico ist auf eine andere Schule gegangen und auf dieser Schule wurde er auf Französisch unterrichtet. Mhm. Er hatte schon mal Französisch gehört, er konnte auch einige Worte sagen, aber er konnte am Anfang der 2. Klasse nicht mit seinen Mitschülern reden. Und da hat er gelernt. Richtig gelernt, wie jedes andere Kind auch. Neben Lesen, Schreiben, Mathe, halt vor allen Dingen eine ganz neue Sprache. Und ich glaube, das war, wenn man jetzt sieht, kurz vorm Abitur, genau die richtige Entscheidung.
Aha, jetzt habe ich eben gefragt dich, ob du viel lernst für deinen Unterricht. Hat deine Mutter gesagt, oh, eigentlich bist du in einer Viertelstunde immer schon fertig mit den ganzen Aufgaben. Das ist so, ne?
Also inzwischen nicht mehr ganz so. Also ich würde sagen, bis zum Ende der Mittelstufe war das sicherlich so, aber jetzt in der Oberstufe ist es schon so, dass wenn man den Anspruch hat, wirklich konstant sehr gute Leistungen zu bringen und auch viele Leistungskurse nimmt, so wie ich das getan habe, dann geht es einfach nicht mehr ohne ein Minimum an Arbeit. Also
was sind deine Leistungskurse? Kannst du kurz nennen?
Mathe, Physik, Chemie, Englisch, Geschichte und Spanisch.
Das sagst du so ganz entspannt. Hast du ja nicht gerade die leichtesten Fächer ausgesucht?
Ich habe mir die Fächer ausgesucht, die mir am meisten Spaß gemacht haben.
Wohin wird denn deine Reise gehen nach deinem Abitur? Weißt du das schon, was du mal machen möchtest?
Ja, ich habe vor, Physik zu studieren und wenn Möglichkeit in Kombination mit Philosophie.
Okay, das ist ja eine ganz spannende Kombination an Fiedler. Vielleicht können Sie als Mutter nochmal sagen, woran Sie feststellen, wie sich die Begabung bei Ihrem Sohn bemerkbar macht im Vergleich zu anderen Kindern. Was kann der Nico besser?
Der Nico kann sich in ganz kurzer Zeit ganz viele Sachen merken. Und er kann unglaublich gut das Wissen oder das, was man ihm sagt oder was er neu lernt, mit dem, was er schon mal gehört hat, verbinden.
Das ist dein Vorteil. Und hat man das Gefühl oder bilde ich mir das ein, dass man momentan das Gefühl hat, viele Eltern wünschen sich fast ein hochbegabtes Kind. Hochbegabung ist ein Thema. Wird Hochbegabung anders wahrgenommen?
Ich glaube, der Trend ist schon wieder fast rückläufig, ganz ehrlich. Also ich würde sagen, es gab bestimmt eine Zeit, das ist so 10, 15 Jahre her, da war jedes dritte Kind in dem Ort, in dem wir wohnen, aus Sicht seiner Eltern hochbegabt.
Aus Sicht der Eltern, okay.
Wir wissen aber genau, dass es ja wohl nur 2% der Bevölkerung sind. Und auch wenn man in manchen Wohnvierteln davon ausgehen kann, dass da vielleicht eine höhere Dichte ist als in anderen, ist es nicht möglich, dass es jedes zweite oder dritte Kind ist. Außerdem muss ich ganz ehrlich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ein hochbegabtes Kind wünschen sich nur Eltern, die keins haben. Denn ehrlich gesagt, anstrengend ist es schon.
Aha. Was macht denn ein hochbegabtes Kind anstrengend? Entschuldigung, Nico, das musst du dir jetzt hier kurz mit anhören, ja, von den Müttern. Ganz kurz noch.
Ja, ein hochbegabtes Kind macht anstrengend, dass er immer wieder was will, dass es nie genug ist. Ja? Dass man, also, man hat das eine hinter sich, da kommt schon wieder das Neue. Und später natürlich auch im Alter als Jugendlicher, naja, da wird man schon immer drauf aufmerksam gemacht. Ja, ist jetzt aber unlogisch oder du wiederholst dich oder du hast da vorher das gesagt.
Ach so, gut, das machen aber.
Und manchmal hat man da ganz schön schlechte Karten in der Diskussion.
Aha, das letzte Argument hast du also immer im Hause, Nico. Kannst du denn auch mal abschalten und gar nichts denken? Nicht zählen, nichts analysieren oder fällt dir das schwer?
Also ich würde sagen, es fällt mir schon schwer, weil ich dann oft das Gefühl habe, ich meine, ich mache es manchmal ganz gerne, dass ich einfach nur rumsitze, mit meinem iPod spiele, was auch immer mache, aber oft denke ich mir schon, könntest du diese Zeit nicht irgendwie sinnvoller nutzen oder irgendwie eher was anderes machen, aber andererseits denke ich mir auch, naja, man muss auch mal abschalten können und eine Pause machen. Also das kann ich schon.
Ich wünsche dir auf jeden Fall für dein Abi einen guten Durchschnitt. Aber da mache ich mir bei dir, glaube ich, keine Sorgen. Du grinst schon so, weißt du ungefähr, was es werden wird?
Ich hoffe 1,0 also.
Gut, wenn es 1,1 ist, kommst du aber nicht in eine Krise, oder?
Nein.
Gut. Ich bedanke mich, dass ihr beide hier wart. Dankeschön an Sie, Frau Fiedler. Und ja, alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg.
Danke.
Wir möchten Ihnen jetzt ganz gerne Mensa vorstellen, dem größten Verein für Hochbegabte in Deutschland. Mensa ist ja lateinisch für Tisch und Mensa möchte ganz gerne intelligente Menschen an einen Tisch bringen. Und gleichzeitig steckt ja in Mensa das Wort Mens, lateinisch für Geist. Und der deutsche Ableger von Mensa, den gibt es seit 1979 und jedes Jahr treffen sich die Mensa-Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. Die findet an diesem Wochenende in Dresden statt und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit dem Vorsitzenden von Mensa in Deutschland, Matthias Möhl. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Schäfer.
So, haben Sie jetzt den höchsten IQ, weil Sie der Vorsitzende sind?
Ich fürchte nein. Und ich muss auch sagen, diese Wettbewerbe, wer ist jetzt hier noch ein bisschen schlauer, die machen wir auch gar nicht. Sondern es geht eigentlich darum, dass wir uns treffen, austauschen, Spaß haben, was Neues lernen, Freunde wieder treffen, neue Freundschaften schließen. Also Wettbewerb findet relativ wenig statt bei
Mensa. Okay, aber trotzdem gibt es ja eine Voraussetzung bezüglich des IQs, wann man Mitglied werden kann bei Mensa, oder?
Ganz genau so ist es. Mit den in Deutschland üblichen IQ-Tests wäre das ein Wert von 130. Wir sagen, wir müssen in den oberen 2% sein, was so diese kognitive Intelligenz angeht. Also sprich, jeder 50. würde sich qualifizieren und das ist die Eingangsvoraussetzung für Mensa.
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Hoch- und Höchstbegabten?
Hochbegabung ist eigentlich genau das, was wir bei 130 festlegen, also die über oberen 2%. Die Höchstbegabung an sich ist mir jetzt so als wissenschaftliche Definition nicht bekannt. Man kann sicherlich sagen, wenn das nochmal weit drüber hinausgeht, dann kann man von Höchstbegabung sprechen.
Nun ist ja Mensa eine Art, wenn ich das richtig verstehe, so eine Art Gefäß. Dort können sich Hochbegabte eben zusammenfinden, sich mit unterschiedlichen Themen austauschen. Ist das unabhängig von Generationen?
Ja, also bei uns geht es vom Alter von 4 Jahren bis knapp an die 90 heran. Wir sind also generationenübergreifend.
Sie haben ein 4-jähriges Mensa-Mitglied schon?
Haben wir auch, aha, ja. Und ja, wir haben auch relativ viele Kinder und Jugendliche bei uns, knapp 1000 in Deutschland, aber dann eben auch aus allen anderen Altersgruppen und bis ins hohe Alter, weil Mensa eben eine schöne Möglichkeit ist, auch geistig fit zu bleiben und immer wieder neue Sachen kennenzulernen.
Nun stelle ich mir das ja ein bisschen auch vor wie eine Glückssache, wenn man jetzt zufällig mit einem hohen IQ geboren wird. Oder kann man das trainieren wie einen Muskel im Fitnessstudio?
Also es ist eigentlich ein guter Vergleich mit dem Sport. Man bringt bestimmte körperliche Anlagen mit. Da kann man dran trainieren und da etwas draus machen. Letztendlich ist es aber über die Lebenszeit gar nicht so stark beeinflussbar. Also jemand, der ganz sportlich ist, der wird das auch lebenslang sein. Jemand, der eher unsportlich ist, nicht. Und genauso ist es auch mit dem IQ.
Nun haben wir die Sendung heute genannt Hochbegabung, also wenn der IQ durch die Decke schießt, man einen klugen Kopf hat, dass das Fluch und Segen sein kann. Eben hatten wir hier eine Mutter mit ihrem Sohn und sie sagt, bei uns läuft das eigentlich ganz gut, weil unser Sohn eben auch in einem schulischen und sozialen Umfeld aufgefangen wird und aufgefangen ist, in dem das als Geschenk und positiv gesehen wird. Welche Erfahrungen machen denn die Mensa-Mitglieder?
Also da kann sicher jeder und jede, der eine oder andere Geschichte erzählen, der es mal nicht so gut gelaufen ist, weil einfach diese unglaubliche Neugier und dieses etwas anders an die Dinge herangehen mitunter auf Probleme stoßen kann.
Aber warum ist das in unserem Land so?
Ich würde gar nicht mal sagen, dass es nur in unserem Land so ist. Ich denke, das ist auch eine Erfahrung, die wir von den 100.000 Mitgliedern, die es ja weltweit gibt, auch aus allen Ländern hören. Ja, ich glaube, da ist einfach ein gewisses Umdenken erforderlich, dass also diese Kinder nicht Streber oder Angeber sind, sondern einfach nur wahnsinnig neugierig und sind und Spaß am Lernen haben.
Also eher Segen oder eher Fluch?
Also auf jeden Fall mein persönliches Fazit und auch das viele andere auf jeden Fall unter dem Strich positiv und eher Segen.
Was raten Sie denn Eltern, wenn sie jetzt feststellen, sie haben ein besonders neugieriges Kind, was einfach immer mehr fordert als das, was das normale schulische Pensum ihnen liefert oder das private Umfeld? Wie sollen sich Eltern da verhalten?
Die sollten das auf jeden Fall erstmal positiv akzeptieren, nicht versuchen, das irgendwie zu ändern und dann einfach nach Möglichkeiten suchen, diese Neugier zu befriedigen und dann eben auch nach Netzwerkmöglichkeiten suchen, also sich mit anderen Kindern, mit anderen Eltern zusammenschließen, die eine ähnliche Problematik dann vielleicht auch haben.
Mhm. Gibt es denn auch Eltern, die dann selber man kann sich das ja auch vorstellen, man hatte selber einen langen Tag, hat auch lange gearbeitet, ist auch müde und hat dann noch ein Kind zu Hause, was immer wieder Fragen stellt, dass Eltern sich dann auch mal falsch verhalten und sagen, komm, jetzt lass mich mal damit in Ruhe und das eher beiseite schieben?
Klar gibt es ja, das gibt es ja in jeder Hinsicht in der Erziehung, dass auch mal was schieflaufen kann, aber ich denke, wenn man das im Kopf behält, dass dieses Kind einfach mehr Input braucht und neugierig ist und Altersgenossen braucht, die auch so sind, dann macht man da auch alles richtig.
Also Mensa bietet eben auch Hilfestellung für Eltern. Man kann sich auch an sie wenden mit Rat. Ist das richtig? Sie geben
genau.
Rat?
Wir sind ja quasi ein Netzwerk von Hochbegabten und da können ganz viele Erfahrungen einfach auch ausgetauscht werden. Also man kann sich gerne an uns wenden, findet uns im Internet und sogar im Telefonbuch und dort erfahren Eltern dann auch Rat, wie sie mit hochbegabten Kindern sinnvoll umgehen können.
Herr Müll, jetzt bin ich gestern nach einer Theatervorstellung nach Hause gekommen und habe Sie noch bei Pilawa im Fernsehen gesehen. Und muss feststellen, dass der Vorsitzende von Mensa dann doch den Fragenwettbewerb nicht gewonnen hat. Also Hochbegabung heißt nicht, dass man nicht alles wissen muss und kann.
Alles wissen mit Sicherheit nicht. Der Kollege, der da gewonnen hat gestern, der war auch klar besser. Das erkenne ich auch an. Und ich hatte auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich da gewinnen würde. Aber Spaß gemacht hat es trotzdem.
Bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch und wünsche eine gute Heimreise.
Ja, herzlichen Dank.
Danke. Tschüss. Mein nächster Gesprächspartner war mit 13 Jahren bereits Student. Mittlerweile unterrichtet Marian Kogler an der Martin-Luther-Uni in Halle-Wittenberg, promoviert im Fach Theoretische Informatik. Ich freue mich, dass er jetzt mit mir im Gespräch ist. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Nun haben wir heute das Thema Hochbegabung. Darf ich fragen, wie hoch Ihr IQ ist?
Das kann ich selber nicht genau sagen. Es wurde einmal ein IQ-Test durchgeführt, damals war ich allerdings 3 Jahre alt. Damals wurde festgestellt, ein IQ von 150 oder höher. Inwiefern das heute noch gilt, beziehungsweise wie sich seitdem entwickelt hat, das kann ich nicht sagen.
Können Sie vielleicht nochmal erzählen, vielleicht auch aus den Erinnerungen Ihrer Eltern, warum Sie im Alter von 3 Jahren einen IQ-Test gemacht haben? Haben Sie sich im Sandkasten anders verhalten als andere Kinder oder im Kindergarten?
Damals war ich noch gar nicht im Kindergarten, als es das erste Mal aufgefallen ist. Das war mit etwa 2,5 Jahren. Meinen Eltern ist da aufgefallen, dass ich plötzlich lesen konnte.
Mhm. Hat Ihnen das jemand beigebracht?
Daran habe ich selber keine Erinnerungen. Ich muss mich daher auf die Erinnerungen meiner Eltern verlassen. Nein, das hat mir niemand beigebracht. Ich konnte eines Tages einfach lesen. Da hat meine Mutter meinen Vater einen Zettel hinterlassen, da stand Achtung drauf. Und ich fragte meinen Vater, warum steht da Achtung?
Also das ist mit 2,5 Jahren ganz früh. Also ich glaube, die ersten Kinder fangen ja im Kindergarten dann an, so die ersten Buchstaben zu lernen und sie dann in der Grundschule auch miteinander zu kombinieren. Haben Ihre Eltern Sie in einer besonderen Weise gefördert?
Meine Eltern haben mich dann insofern gefördert, dass sie mir dann Bücher zur Verfügung gestellt haben. Das waren einerseits ganz normale Kinderbücher, andererseits kann ich mich erinnern, dass ich damals sehr gern mochte ein Buch über den Planeten Mars, das ich mehrmals gelesen habe.
Im Alter von 3 Jahren dann?
3, 4 Jahren, ja.
Nun heißt die Sendung heute ja, ist Hochbegabung Fluch oder ein Segen, wenn man in so frühen Jahren schon sich anders verhält als andere Kinder und sich für andere Dinge interessiert. Was würden Sie sagen, ist das ein Fluch oder ist das ein Segen?
Ich würde sagen, für mich war es definitiv ein Segen. Einerseits, weil meine Eltern das Richtige getan haben. Sie haben mir zwar Möglichkeiten angeboten, wie eben Bücher gekauft, aber sie haben mich dann nicht mit Biegen und Brechen gezwungen, ja, du musst jetzt das und das machen. Und andererseits, weil es, obwohl es in der Schule immer wieder Probleme gab, im Endeffekt mir doch immer Förderung zuteil wurde.
Das heißt, Lehrer waren aufmerksam, Lehrer waren wach oder wie sah die Förderung aus? Hieß es zum Beispiel auch mal eine Klasse zu überspringen?
Es gab immer ein paar Lehrer, die aufgepasst haben, die mitgemacht haben. Ich habe dann mehrere Klassen übersprungen. Einerseits die 3. Klasse, dann später die 7. Klasse. Habe Unterricht in höheren Klassen besucht und habe schließlich mit dem Studium noch während der Schulzeit angefangen. Also ich war dann mit 17 Jahren Diplom-Ingenieur. Das ist in Österreich die Bezeichnung für einen Masterabschluss in einem technischen Fach.
Wenn man im Sauseschritt so durch die schulische und universitäre Ausbildung läuft, haben Sie das Gefühl, es ist etwas auf der Strecke geblieben?
Ich habe nicht den Eindruck, dass irgendetwas auf der Strecke geblieben wäre. Natürlich, ich hatte sicherlich keine normale Kindheit, das ist klar. Allerdings heißt das für mich nicht, dass ich eine schlechte Kindheit gehabt hätte.
Mitschüler oder Kommilitonen an der Universität sind ja vielleicht in einer anderen sozialen Reife oder haben andere private Interessen. Wie haben Sie denn das miteinander verbunden?
Die soziale Situation, da muss man eine ziemlich direkte Trennlinie zwischen Schule und Uni ziehen. In der Schule gab es immer wieder Probleme. Zu einer Art Waffenstillstand kam es dann erst in der 11. Klasse, als ich in die Parallelklasse gewechselt bin. Da war ich dann noch immer in gewissem Sinne Außenseiter. Klar, ich kam erst neu in die Klasse hinzu, war auch nicht immer da, aber es gab jetzt kein Mobbing oder Ähnliches, sondern man hat gut zusammengearbeitet. Später an der Uni hat das dann eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Es ist nun mal so, dass wenn man viel mit Leuten in höherem Alter zu tun hat, dass man dann natürlich auch sich in Sprechweisen und Verhalten auch unbewusst einfach anpasst. Meine Mitschüler waren ja nicht in meinem Alter, sie waren älter. Dadurch habe ich Freundschaften eben geschlossen mit Menschen, die in derselben Situation waren wie ich, in derselben Klasse oder eben später an der Uni, die aber trotzdem um einige Jahre älter war. Trotzdem habe ich mich da dann auf dem gewissermaßen Gefühl, als wäre es auf demselben Niveau.
Nun sind Sie ja mit 18 Jahren schon von zu Hause ausgezogen und haben das wunderschöne Wien verlassen, um in Halle an der Saale, ohne der Stadt jetzt nahe treten zu wollen, so schön wie Wien ist Halle sicherlich nicht. Warum haben Sie sich für Halle entschieden?
Halle ist nicht Wien, aber man kann auch in Halle sehr gut leben. Konkret habe ich mich für Halle entschieden. Es ging darum, im Wesentlichen eine Arbeitsgruppe für theoretische Informatik zu finden. Und da ist man dann in Orten schon ein wenig eingeschränkt. Und in Halle war gerade eine Position frei. Und Professor Steiger, der die Arbeitsgruppe hier in Halle leitet, hat auch einen internationalen guten Ruf.
Nun ist die Arbeit dann ja sicherlich in diesem Fach im Bereich theoretische Informatik dann irgendwann auch abgeschlossen. Was sind dann Ihre nächsten Ziele?
Also konkret einmal geht es eben, wie Sie gesagt haben, um den Abschluss der Arbeit, also um die Promotion. Was ich danach machen möchte, da habe ich ehrlich gesagt noch keine konkreten Pläne, dass ich jetzt unbedingt dort oder dorthin gehen möchte. Bin aber zuversichtlich, dass ich eine für mich passende Herausforderung finden werde.
Nun sind Sie so ein kluger, wacher Mensch und der Kopf steht ja in Ihrem Leben eben auch sehr im Mittelpunkt. Wann haben Sie sich denn das letzte Mal dumm gestellt?
Wann ich mich das letzte Mal
oder dumm angestellt
habe? Angestellt. Ich denke, da kann ich eindeutig auf meine Fahrschulausbildung verweisen. Da habe ich nämlich mehr als 80 Fahrstunden gebraucht. Motorisch gibt es bei mir einige kleine Probleme.
Lieber Marian Kogler, ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Sie haben 2010, also wen es interessiert, auch noch ein Buch geschrieben, Gemischte Gefühle, Erfahrungen und Einsichten eines Hochbegabten. Von daher wünsche ich Ihnen von Herzen wirklich alles Gute und jedem, der neugierig geworden ist, einen Blick in dieses Buch.
Danke und Ihnen ebenfalls alles Gute.
Der Sonntagvormittag in HR3. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin. HR3.